ARD Sounds.
Jens, stell dir vor, es ist WM und es ist kein einziges Spiel.
Das
heute
ja
ist der erste Ruhetag.
Wie?
Ja, heute Abend ist kein Spiel. Was machen wir da?
Zum Glück gibt es in der Mediathek Spiele im Real Life.
Guckst du dir alle nochmal an?
Ja, alle wird schwierig.
Ja, das glaub
aber
ich
so die Hälfte.
Okay, dann würde ich sagen, morgen wird abgefragt.
Okay, Eigentor.
Erstmal herzlich willkommen zum Sportschau WM Update. Jens Walbrot und Anne Hild sagen Grüezi. Zwei Spiele gab es nämlich gestern Abend noch. Wir fangen einfach mal an mit dem allerletzten Achtelfinale dieser WM. Schweiz gegen Kolumbien. 4:3 im Elfmeterschießen. Und alles, was davor passiert ist, kann man unter dem Begriff Spiel für die Taktikfüchse einordnen, oder? Oder wie du sagen würdest, so spielt auch meine D-Jugend.
Also wie Kolumbien, ja. Zumindest in der ersten Halbzeit. Ne? Ja, ist halt so ein bisschen auch die Spielweise, die wir von Kolumbien kennen. Ne? Dieses sehr aggressive, sehr vertikale. Und die Schweiz hat sie jetzt halt auch genau in dem Segment total gefordert. Also in der ersten Halbzeit Kolumbien mit einem Fokus aufs Gegenpressing, auch mit einem Fokus auf hohe Ballgewinne, also auch wenn die Schweiz dann im Spielaufbau war. Das ist hier und da auch ganz gut gelungen. Also die Schweiz hatte in der ersten Halbzeit hier und da ein paar Probleme. Es war die ganze Zeit über eine ausgeglichene Partie, aber so ein bisschen die echte Kontrolle zu behalten, da hat sich die Schweiz so ein bisschen schwer getan. Vielleicht auch, weil halt Mansambi fehlte. Ne? Also es ist ja schon, das ist kurzfristiger Ausfall. Mansambi so ein bisschen ja, also wir als alte Bundesliga-Update-Hosts wussten natürlich, was in dem Typen steckt, aber der Rest der Welt hat ihn jetzt so entdeckt. Und gerade gegen Gegner wie Kolumbien fehlte der, oder? Wie hast du das wahrgenommen schon?
Fand ich auch. Und Vargas hatte ja auch das Training abgebrochen, konnte nicht von Anfang an spielen. Also der Schweizer Vargas, nicht der von Kolumbien, der stand wirklich im Tor.
Ja.
Aber ja, ich finde, das hat dieses Spiel auch so ein bisschen statischer einfach gemacht. Er hat auch so ein bisschen die Kreativität nach vorne dann auch gefehlt.
Ja, es war, also meiner Meinung nach war es halt vor allem die Wucht, die so im Zweikampf fehlte, um wirklich dann sich auch mal über ein Dribbling zu befreien oder so. So war halt ganz oft der Ball dann recht früh für die Schweiz wieder weg und deswegen waren die dann immer entweder in einer Aufbausituation im eigenen Drittel oder halt eben irgendwie auch im Gegenpressing unterwegs. Das haben sie auch schon ganz gut gemacht, aber ja, Aaron Yashari war ja der Ersatz für Mansambi und erst als der dann zur zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde und Jibril Sow kam, dann hatten sie ja eigentlich drei Sechser auf dem Platz mit Jibril Sow, mit Chaka und mit Freuler und dann haben sie das Mittelfeld in den Griff bekommen. Und dann hast du ja auch so eine Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo die Schweiz das Geschehen mehr oder weniger bestimmt.
Aber es fehlt halt schon trotzdem die echte Torgefahr.
Ja, das war das ganze Spiel über. Ja, ne?
Auf beiden Seiten.
Es war halt einfach so sehr Augenhöhe, dass am Ende dann du so ein bisschen Glück brauchst und die richtigen Chancen gab es dann ja eigentlich erst in der Verlängerung.
Im Elfmeterschießen eigentlich so richtig.
Naja, in der Verlängerung hast du halt stimmt. Dann schon die beiden Großchancen. Ne? Einmal diesen Lattentreffer von Lukumi, dem Kolumbianer, Kopfball an die Latte und dann hast du ja diese riesige Chance für Amdouni, den Schweizer, der ja eingewechselt worden ist, der dann auf einmal irgendwie so frei am Elfmeterpunkt steht. Nach einer Vorlage von Chaka ist es, glaube ich.
Mhm.
Ja, das sind dann aber wirklich die einzigen beiden Chancen im ganzen Spiel. Ne? Also
ja,
ich glaube, der XG-Wert lag bei 0,4 zu, du hast es noch gesagt.
Ja, das war aber vor der Verlängerung. Okay. Da hatte Kolumbien gerade von 0,5 zur Pause, wo die Schweiz auch 0,5 hatte, auf 0,8 hochgeschraubt.
Oh, wow.
Am Ende war es 0,54 zu 0,87. Also ein klassisches 0-0. Und du
ja,
hast
aber es fühlte sich nicht so an, finde ich. Es war schon, dadurch, dass es so, also ich mag das, wenn es so intensiv ist und du hast halt auch beide Mannschaften, die nicht nur zerstören, die zerstören nur, weil es halt in dem Moment nicht anders geht und versuchen dann mit dem Ballgewinn dann aber auch was anzufangen. Und das, ich finde, also man konnte schon irgendwie dieses Knistern, das hat schon für eine Spannung gesorgt. Das war jetzt kein Langweiler.
Nee, langweilig war es nicht, aber ich finde schon, dass so in der letzten Konsequenz beide darauf aus waren, Fehler zu vermeiden. Das ist halt, weil es gab ja halt einfach wenige Torchancen. Es gab ganz wenig Momente, wo dann wirklich mal jemand abgezogen hat.
Ja, wenn, dann waren es Distanzschüsse, weil sich beide halt auch schwer getan haben, richtig in den Strafraum reinzukommen. Ja. Weil ja gerade so, dass du dann irgendwie den Ausweg über die Flügel suchst, das hat dann auch nicht so richtig funktioniert, um wirklich dann mal im Strafraum für Gefahr zu sorgen, auf beiden Seiten.
Ich meine, man kann es auch positiv formulieren und sagen, die Defensiven haben es auch echt gut gemacht.
Ja, na, aber
also bevor es richtig brenzlig wurde, haben die eigentlich immer dann noch einen Fuß dazwischen gekriegt.
Ja, kann man so auch unterschreibe ich so auch, ja.
Gregor Kobel hatte dann auf jeden Fall noch seinen großen Auftritt. Der Torhüter von Borussia Dortmund steht ja auch bei der Schweiz im Tor, hat einen Elfmeter gehalten, hat dafür gesorgt, dass sein Team weiterkommt und wurde dann gefragt, ob das der schönste Tag seines Lebens ist. Und er hat das hier geantwortet.
Ja, der schönste Tag weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall... Ach, sorry, ja, Hochdeutsch, okay. Auf jeden Fall einer der schönsten, sportlich auf jeden Fall der schönste. Ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich bin eh schlecht mit meinen Emotionen. Und jetzt, so kurz nach dem Spiel, weiß ich gar nicht, was alles vorgeht.
So klingt Euphorie auf Schweizerdeutsch.
Ich fühle ihn. Sowohl was Hochdeutsch angeht, als auch die Emotionen.
Ja, ich glaube aber schon auch, dass das einfach in dem Moment dann schwer zu realisieren ist, weil es ja erstmal schlecht für die Schweiz angefangen hat, das Elfmeterschießen. Und dieses, also das war ja dann auch eigentlich genau wie das ganze Spiel super spannend, weil das Momentum so hin und her ging.
Meine Lieblingsstatistik vor dem Elfmeterschießen ist, das einzige Team, das bei Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften eine 0% Trefferquote hatte, war die Schweiz. Und ja, dann gewinnen sie dieses Elfmeterschießen.
Man muss aber auch dazu sagen, es gab ein einziges.
Ja,
und
aber
da
trotzdem
haben sie halt
ist das
nicht
eine
getroffen.
Geile Statistik.
Es ist eine geile Statistik. Ich glaube, das ist so lange her, dass jetzt keiner der Spieler das wirklich im Kopf hatte. Akanji hat ja drüber gesemmelt. Das war dann so ein Moment, wo es nochmal ein bisschen gewackelt hat. Aber ja, ansonsten finde ich...
Der ja an der Stelle auch etwas vorbelastet ins Elfmeterschießen gegangen ist, als zuletzt verschießender Schütze.
Das stimmt. Das hat man ihm auch so ein bisschen angemerkt, ne? Also hatte ich schon den Eindruck, dass das so, der hat jetzt nicht ultra sicher gewirkt, als er an den Punkt ging.
Nee, das stimmt. Und also umso mehr Respekt auch, wenn du das, keine Ahnung, ob du sowas im Hinterkopf hast, so eine Statistik, aber auch die Entschlossenheit, mit der Granit Xhaka hingegangen ist, der wird fast gehalten, der Elfmeter. Und dann ist es dann schon auch so ein Momentum-Ding, so, mhm, ne? Also dann auch irgendwie, wie hast du das empfunden? So richtig gewackelt haben die eigentlich im Elfmeterschießen, trotz auch dieses Fehlschusses von Akanji, der war wirklich way out of league, krass, mhm, drüber, so, also wirklich Kilometer.
War so ein Field Goal halt.
Ja, genau.
Wie beim Football.
Ja. So richtig wackelig habe ich sie ehrlicherweise eigentlich die ganze Zeit nicht empfunden.
Nee, fand ich auch nicht. Ich musste dann natürlich auch nochmal an das Elfmeterschießen von Deutschland denken. Und das war halt so das Gegenbeispiel dazu. Dieses, ja okay, also die Schweizer sind dann trotzdem angetreten und haben so ausgestrahlt, klar, einer hat verschossen, aber das ist okay. Also wir haben ja jetzt die Chance, das nochmal auszubügeln. Wir haben einen starken Torhüter.
Ja, Kobel hat auch richtig gut gehalten im Elfmeterschießen.
Er hat ja beinahe noch einen gehalten. Das war dann...
Wo er drüber gesprungen ist.
Ja, dass der noch so unter... Also das war, hat wirklich nur ein Ball durchgepasst. Das ist dann, ja. Aber am Ende ist es ja für die Schweizer gut gegangen. Und die Schweizer müssen jetzt können gegen Argentinien spielen.
Boah, was für ein Wahnsinnsspiel. Ich liebe solche Spiele. Aber generell war das einfach ein richtig geiler WM-Tag. Mhm. So, also mit beiden Spielen, die auf ihre Weisen packend waren. Und aber dieses Match, das war so facettenreich und deswegen guckst du Fußball.
Ja.
So, das ist so, klar, es ist natürlich jetzt. Falls es Fans des ägyptischen Teams gibt unter euch, tut mir das leid. Ich vermute, ihr werdet diese Euphorie für das Spiel dann am Ende nicht zu 100% teilen. Nee. Aber so diese total verschiedenen Phasen. Du hast die überraschend hochpressenden Ägypter, die vielleicht Argentinien am Anfang auch ein bisschen überraschen, die das Spiel auch an sich reißen. Lisa, mhm, und ich haben ja gestern noch darüber geredet, wenn sie es hinbekommen, in so eine richtig gute Umschalthaltung zu kommen, dann haben sie eine Chance, die Ägypter. Und dann haben sie tatsächlich aber noch dominanter versucht, es zu gestalten, mit wirklich Ballgewinnen im vorderen Drittel. Und du hast halt auch wirklich gemerkt, Argentinien, die kommen nicht in diese gewohnte Ruhe rein. Ne? Mhm. Also die kriegen so ihren Flow, kriegen sie überhaupt nicht auf den Platz. Und die Ägypter haben das super gemacht. Naja, und dann gibt's halt ein Kopfballtor, was ja so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen schon die vielleicht die einzige richtige Schwachstelle der Argentinier ist. Ne?
Ja, ich fand's, also mich hat's gewundert, als ich eure Folge gestern gehört habe, weil ich dachte, boah, so offen sehe ich das Spiel eigentlich gar nicht, weil ihr habt ja halt schon gesagt, dass Ägypten durchaus Chancen hat und eben auch rausgearbeitet wie. Habe ich nicht mitgerechnet, dann fing dieses Spiel an und ich dachte so, okay, das könnte wirklich das letzte Spiel von Lionel Messi bei einer WM werden. Und man muss ja auch dazu sagen, bis 10 Minuten vor Schluss war Argentinien 0-2 hinten und am Ende gewinnt Argentinien mit 3-2. Aber lass uns das mal so aus der Perspektive von Lionel Messi vielleicht aufarbeiten.
Messi mit dem kurzen Anlauf gehalten. Lionel Messi rechts unten, wollte er ihn reinschießen. Messi wieder mit dem Flankenball, der kommt mal das Tor. Das Tor für Argentinien. Ablage ins Zentrum, ist noch heiß am Elfmeterpunkt. Messi Tor unter die Latte und ins Tor. Der Wahnsinn.
Also den Elfmeter zum vermeintlichen 1:1 verschossen, dann das 2:1 aufgelegt, das 2:2 selbst mit so einer Wucht reingehämmert. Und damit eben diesen Weg geebnet.
Brutal schweres Spiel für ihn. Das ist auch was die Ägypter richtig gut gemacht haben. Sie haben ihn ja überhaupt nicht zwischen die Linien bekommen. Ja. Sie haben kaum Schnittstellen geöffnet, dass auch weder er tief gehen kann, noch selbst tiefe Pässe spielen kann. Ich habe so den Eindruck gehabt, er war so, auch nachdem er den Elfmeter schon verschossen hatte, war er so richtig verzweifelt, immer wieder zurück auf die 6 gefallen, um sich mal einen Ball abzuholen da. Und er konnte sich auch keine Sicherheit holen, weil man hat in dem Spiel auch, finde ich, gesehen, was er nicht mehr kann.
Ja, also erstmal zu der Verzweiflung. Ich finde, du hast ihn ja unfassbar oft groß eingeblendet gehabt, logischerweise. Und ich finde, da hast du dann halt auch wirklich so, das war ein bisschen vergleichbar mit dem Gesicht von Cristiano Ronaldo am Tag davor.
Habe ich auch so gedacht, ja.
Also es war halt wirklich so, vor allem nach dem verschossenen Elfer, wo du ihm wirklich angesehen hast, boah, der Glaube ist nicht mehr so 100% da.
Ja, und ich finde halt, eigentlich ist Messi in seiner Prime genau der Spieler, den du für diese Anlage, die dann Ägypten vor allem so zu Beginn der zweiten Halbzeit, Ende erster Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit aufzieht, ganz tiefer Block, teilweise 6 auf einer Linie und dann eine ganz enge Staffelung noch davor, ist eigentlich Messi genau der Spieler, den du brauchst, um das aufzubrechen. Der halt einfach auf engem Raum so zack, 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 aber der Antritt ist nicht mehr da. So, er braucht halt einfach irgendwie so ein paar Meter, bis er wirklich in sein Tempo kommt. Und dieses ganz, ganz schnelle 2-3 Schritte und du denkst, okay, der ist, der hat hier Nossantrieb gezündet, das hat er nicht mehr, so wie er es früher hatte. Und das ist, finde ich, das hat man in dem Spiel sehr gemerkt. Und dann gibt's in der zweiten Halbzeit, kurioserweise direkt bevor das 2:0 für Ägypten fällt, trifft Scaloni für mich die entscheidenden Veränderungen mit den Wechseln. Er bringt Nicolas Gonzalez als Außenverteidiger, aber der ist eigentlich, wenn man es ganz eng sieht, ist der Flügelstürmer. Also der spielt auch schon mal als Schienenspieler, aber der ist eigentlich ein Flügelstürmer. Und Lautaro Martinez als zweiten Stürmer. Und dann haben sie es mit Ballbesitz, also erstmal fliegt ihnen die Ecke um die Ohren, ne? Dann ist die Ecke, im Gegenzug bekommen sie den Konter zum 0-2 und trotzdem sind das die Veränderungen, die dazu führen, dass sie nach und nach auch endlich aus argentinischer Sicht offensive Wucht entwickeln, weil sie dann in so einem 2-4-4 mit González als linken Stürmer, dazwischen haben sie dann Julian Alvarez und Lautaro Martinez den eingewechselt und dann Leo Messi auf den rechten Flügel. Und auf einmal, am Anfang war der halt einfach da in diesem engen Zentrum, hat er überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, sich immer ein bisschen Sicherheit zu und Rhythmus zu organisieren. Und auf einmal hat er ein bisschen Raum gehabt auf dem rechten Flügel. Und das war der entscheidende Move, dass das so umgebaut worden ist dann. Und dann auf einmal haben sie dann auch eine vernünftige Strafraumbesetzung mit den beiden Stürmern. Und das Spiel fängt nach und nach an zu kippen. Hattest du auch den Eindruck so, dass so, als dann auf einmal es dann auch mal über González so dieses Durchbrechen auf dem linken Flügel gab, dass so, also zum einen natürlich das Vertrauen der Argentinier in sich selbst stieg, aber auch, ich habe auch direkt das Gefühl gekriegt, okay, jetzt fängt das Spiel hier komplett an zu wanken, obwohl es noch 0-2 stand.
Ja, ich fand die Wechsel erstmal mutig, weil es gefühlt dann so war, okay, wir lösen die Defensivreihe jetzt komplett auf und wir machen alles. Also ist ja auch logisch, ne? Du bist 0-2 hinten, dir rennt nach und nach die Zeit davon und dass du dann halt ja am Ende 0-3 ist dann auch egal. Also alles nach vorne werfen. So meine Erinnerungen an die Barca-Zeit von Messi ist auch voll oft dieses auf der rechten Seite die Bälle aus der Luft runterpflücken und dann halt Richtung 16er gehen.
Ja, das stimmt.
Deswegen finde ich auch, dass das ein guter Move einfach war. Und ich finde, dass Messi dann halt auch nochmal Messi wurde einfach. Dass er nicht dieses Eingeschnürte und sich immer wie so gegen eine Wand rennen war, sondern dass er da dann halt ein bisschen Platz bekommen hat und seine Stärken einfach wieder besser reinbringen konnte. Das hat Lautaro Martinez auch so ein bisschen bestätigt, dass sie eben alle für Messi spielen.
Er ist unglaublich. Er ist unser Wegweiser, unser Vorbild, unser Anführer. Ich habe ihm auf dem Feld gesagt, dass er es genießen soll und dass wir weiter alles für uns und für ihn geben würden, denn es ist seine letzte Weltmeisterschaft und er hat uns so viel gegeben.
Das klingt schon sehr nach Götterverehrung.
Ja, ich weiß aber nicht, wie viel er davon genossen hat, zumindest die ersten 75 Minuten.
Ja, das wahrscheinlich nicht. Lass uns mal noch über die Szene vor dem 3:2 reden, dass er dann in der Nachspielzeit fällt. Und die Ägypter regen sich richtig darüber auf, dass diese Szene überhaupt so zustande kommt, weil sie vorher einen Foul im argentinischen 16er gesehen haben. Wie siehst du es?
Für mich, also es gibt klar dieses Trikotziehen, das sieht man, finde ich, aber auch wirklich erst in der Einstellung von oben und nicht die Einstellung von der Seite, die gezeigt wurde, als dass quasi die Situation in der Echtzeit abgelaufen ist. Da sieht man klar dieses Trikotziehen und es ist auch im 16er wird das Trikot losgelassen. Dann gibt es aber einen sehr theatralischen Fall. Mhm. Und das, finde ich, ist dann, selbst wenn das vielleicht ein Foul war, also meinem Empfinden nach hat der Argentinier, ich weiß gar nicht genau, wer das war, früh genug losgelassen. Früh genug, um diesen Fall dann am Ende wirklich zu verursachen. Mhm. Also da war für mich zu viel Schauspielerei bei dem, ja. der schmeißt so die Beine nach hinten und fällt dann im 16er hin. Und der Schiri hat zwar eh nicht gesehen, aber vielleicht hat das dann dazu geführt, dass so ein VAR auch denkt, reicht mir nicht.
Ja, und das Schöne ist, wir behalten diese argentinische Stimmung bei der WM und das finde ich richtig schön. Und wir haben ja auch Stefanie Vacek, unsere Reporterin im Stadion, gebeten, uns nochmal so ein bisschen was davon mitzugeben.
Ja, absolut Gänsehaut. Die Mannschaft unten auf dem Platz im Mittelkreis, Arm in Arm, hüpft zusammen, freut sich, feiert. Und jetzt lassen sie Lionel Messi hochleben, haben sich diesen kleinen Mann, der so viel Großes in seinem Leben, in seinem Fußballerleben schon geschafft hat, geschnappt und werfen ihn immer wieder in die Luft. Also unfassbar. Ich glaube, am besten zusammengefasst ist es, dass man für solche Spiele, egal ob als Fan oder als Reporter oder Reporterin, doch einfach lebt.
Ja, sieht's genauso wie du. Und das Viertelfinale ist dann leider am Sonntagmorgen um 3 Uhr. Also noch einmal mitten in der Nacht wird gespielt. Jetzt ist aber erstmal Ruhetag. Heute Abend gibt's keinen Fußball. Aber wir haben noch das hier.
Wenn ihr euch fragt, wo unser Bundestrainer ist, Jürgen Klopp isst Pommes. Pommes mit Ketchup ist er. Pommes mit Ketchup und schaut Fußball.
Ja, der schaut Fußball, Jürgen Klopp. Aber offiziell ist er ja noch gar nicht Bundestrainer. Also dann darf er noch ein bisschen im Stadion sitzen und Fußball gucken, oder?
Ja, also von mir aus gerne. Also es ist ja auch tatsächlich, gehört ja zum Job des Bundestrainers, ab und zu mal im Stadion zu sitzen und Fußball zu gucken.
Ja, aber dann sollte man vielleicht die deutschen Spieler sich angucken, oder?
Gut, das wird im Moment schwierig. Das aber er darf gern dabei auch eine Pommes essen.
Das darf er.
Die gönne ich ihm.
Aber seit gestern ist auch klar, wer quasi sein direkter Vorgesetzter sein wird, sollte er denn unterschreiben, weil Rudi Völler hat gesagt, er macht weiter und hat das so begründet.
Nach vielen Gesprächen, auch hier im Verband, angefangen mit Bernd Neuendorf, Aki Watzke, viele aus der Liga, die gesagt haben, du musst auf jeden Fall weitermachen. Nicht, dass ich unbedingt immer schwach werden muss, das war ja in der Vergangenheit so, aber ich kann auch schlecht Nein sagen und mache es ja auch gerne. Und natürlich, was wichtig war, auch das ist ja klar, dass es natürlich auch ein Gespräch gab schon zwischen Jürgen Klopp und mir. Und da hatte ich schnell rauskristallisiert, dass das am Ende dann auch funktionieren kann und wird. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr extrem eingehen oder explizit, weil das ist alles noch nicht klar. Wir hoffen alle, dass das funktionieren wird. Auch Oliver Minzlaff, im Moment noch der Chef von Jürgen, hat mich gestern noch angerufen, würde auch total befürworten, dass ich bleibe, mit ihm zusammenarbeite, würde total positiv sehen.
Schön, dass der DFB-Sportdirektor das Go von Oliver Minzlaff braucht, um weiterzumachen.
Das sind alles Zustände, ey.
Aber es hört sich ja schon sehr danach an, dass es jetzt auf die Zielgerade geht mit Klopp, ne?
Die Frage ist da, wer mit wem da jetzt gerade Verträge abschließt. Ob Jürgen Klopp mit Rudi Völler oder umgekehrt.
Ach so, meinst du, Jürgen Klopp musste erst absegnen, dass Völler bleiben darf?
Ja, es klang ja jetzt so ein bisschen
ja, schon,
so.
Ne?
Also, ja, es macht ja auch Sinn, dass Trainer und Sportdirektor dann irgendwie auf einer Wellenlänge liegen.
Schon, aber eigentlich sollte das doch umgekehrt laufen,
ja,
oder?
Ja, mein Gott, was soll's?
Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich ganz schnell gehen kann und dass wir bald einen neuen Bundestrainer auch hier verkünden können.
Wer das wohl wird?
Ja, keine Ahnung.
Da
kursieren so viele Namen. Die einen sagen Jürgen, die anderen sagen Klopp.
Ich sag Jürgen, du sagst Klopp.
Oh Gott. Ich sag jetzt erstmal Tschüss.
Ja, besser ist.
Bis morgen.
Ciao.